Reich und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen heute Morgen hören auf einen Predigttext, der mit zu den schwierigsten und ernstesten der ganzen Bibel gehört. Wir wollen hören auf Hebräer 6, die Verse 4 bis 6. Der Apostel Paulus schreibt hier: Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, dass sie sich für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Amen. Wir beten. Himmlischer Vater Jesus Christus, du Heiliger Geist, du schenkst uns dieses ernste Wort über den Abfall, über die Sünde gegen den Heiligen Geist, über das Verleugnen von dir, Herr. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns für unser Leben zeigst, was dieses Wort uns an Frucht bringen kann und was dieses Wort für uns bedeuten kann. Das wird nur dann gelingen, wenn du selber, Herr, diese Predigt segnest. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr. Segne du Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wissen Sie, wer Hegel war? Oder werden jetzt die ein oder andere nachdenken, Hegel, das war doch irgendwie so ein ganz schlauer Mann vor 100, 200, 300 Jahren. Ja, da sind Sie gar nicht falsch. Hegel ist, ja, man kann sagen, der vielleicht bedeutendste Philosoph, den das deutsche Intellektualität hervorgebracht hat. Der hat so um 1800 gelebt und der hat, auch wenn Sie vielleicht nichts weiteres von ihm wissen, ganz viel von Ihrem Denken geprägt. Er hat auch viel in der Naturwissenschaft von der Methodik her geprägt, auch in der Theologie, und da ist nicht alles gut, was er da geprägt hat, aber er hat eins geprägt, das nennt man die Dialektik, die hegelische Dialektik. Das heißt, wenn ich ein Problem betrachte, dass ich über einen ganz besonderen Weg an dieses Problem herangehe. Man benennt eine These zu diesem Problem und man nennt im zweiten Schritt eine Antithese und kommt dann in einem dritten Schritt zu einer Synthese, zu einem Urteil oder zu einer abschließenden Betrachtung, die man wiederum als These betrachten kann und eine Antithese formulieren. Das ist ein Erkenntnisprozess. Ich breche das mal ein bisschen runter, damit es einfacher wird. Also wenn Sie in Urlaub fahren und Sie haben ein Reiseziel und Sie haben drei Ziele nebeneinander, dann werden Sie, wenn Sie zum Beispiel die eine Wohnung betrachten, dann sagen Sie, was ist denn das Pro für diese Wohnung, was ist das Kontra gegen diese Wohnung, und dem anschließend einen Schlussstrich und sagen, das ist das Ergebnis, wir fahren hin oder nicht hin, oder vielleicht fahren wir hin. Das ist im Prinzip alles hegelische Dialektik. Das ist eine Methode, die ist heute in der Politik, in der Problembewältigung, in der Wissenschaft überall verbreitet. Lesen Sie ruhig mal nach zu Hause, was Hegel alles gemacht hat. Aber diese hegelische Methode, die will ich nicht weiter ausführen, aber die möchte ich anwenden auf diesen sehr schwer verständlichen, sehr ernsten Predigttext. Ich möchte eine These formulieren, ich möchte eine Antithese formulieren und ich möchte auch zu einer Synthese kommen. Die These, die ich formulieren möchte: Ich kann nicht von Jesus getrennt werden. Und wenn Sie sagen, das steht ja gar nicht im Predigttext, komme ich gleich zu, aber das ist die Hinführung, das ist wichtig. Das Zweite, da sind wir dann gleich mitten im Predigttext drin: Ich kann mich von Jesus abwenden und abfallen. Und das Dritte, die Synthese: Ich will mit stetem Blick auf Jesus leben. Das Erste: Ich kann nicht von Jesus getrennt werden. Das ist ganz wichtig, wenn wir gleich über Abfall uns Gedanken machen, dass ich das vorher noch einmal sage, dass es keine Macht in dieser Welt gibt, die dich aus der Hand deines Heilandes Jesus Christus reißen kann. Du darfst deines Heils gewiss sein, wenn du Jesus lieb hast und an ihn glaubst, dann kann dir nichts passieren, überhaupt gar nichts. Und das kann ich dir zu 100% garantieren. Jesus Christus sagt im Johannes-Evangelium, Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und dann kommt es, und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist das Erste, was du als frohe Botschaft hören darfst für dein Leben. Der du dem Herrn Jesus nachfolgst. Niemand kann dich aus der Hand des Herrn Jesus Christus reißen. Wenn du da drin bist, bist du sicher. Keine Gewalt, keine Macht, nichts, gar nichts kann dir etwas anhaben. Das ist der sicherste Platz, den es überhaupt gibt. Dessen darfst du hundertprozentig sicher sein. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was der sicherste Platz hier in unserem Vaterland in Deutschland ist. Der sicherste Platz, den es hier in Deutschland gibt, der liegt bei Ahrweiler, das ist so 20 Kilometer von Bonn weg. Das ist der ehemalige Regierungsbunker der Bundesrepublik Deutschland. Bis in die 90er Jahre wurde der betrieben von der Bundesrepublik Deutschland, nämlich für den Fall, dass es irgendwann einen Atomkrieg gibt. Das war eine ganz geheime Sache, kann man heute besichtigen. Da war es so, das ist eine Anlage, eine prächtige Stadt in einem Berg drin, mit über 17 Kilometer langen Straßen, absoluter Wahnsinn, das teuerste Gebäude, was hier gebaut wurde. Und dieses Gebäude ist das sicherste Gebäude, was jemals in Deutschland gebaut wurde. Da kann kein Hochwasser, kein Gewitter, kein Sturm, selbst ein Atomkrieg, wenn da die Russen eine richtige Bombe draufgesetzt hätten, dann wäre nichts passiert. Da hatte der Bundeskanzler ein Zimmer drin, da war das ganze Kabinett untergebracht, also wir Normalsterblichen wären da gar nicht reingekommen. Aber das war der sicherste Platz und egal was außen passierte, innen konnte nichts passieren. Sie hatten eigene Wasserversorgung, eigene Energieversorgung, da war man total sicher. Aber wisst ihr, um ein vielfaches höher, ist man sicher bei Jesus. Bei Jesus ist man noch viel sicherer als in diesem Regierungsbunker in Ahrweiler. Nichts kann dich reißen aus der Hand Gottes, kann dich trennen von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Römer 8 heißt das, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also egal, was der Teufel versucht, wenn der all seine Dämonen aufbieten würde, mit allen Kräften des Universums, die ihm zur Verfügung gestellt sind, kämpfen wollte, nicht aus der Hand des Herrn Jesus zu reißen, der hätte auch nicht den Hauch einer Chance. Da bist du sicher. Das ist mir ganz wichtig, dass ich das zu Beginn des Gottesdienstes noch einmal ganz deutlich auch sage. Dir kann nichts passieren. Es gibt eine Basis für dein Leben, eine Liebe, mit der du geliebt bist, die ist unverbrüchlich. Und nichts kann dich daraus reißen. Bist da sicher bei dem Herrn Jesus? Nichts, aber auch gar nichts kann dich daraus reißen. Allerdings, und das muss ich jetzt sagen, nichts kann dich rausreißen. Aber du kannst rausgehen. Also in diesem Regierungsbunker, ich komme nochmal zurück auf dieses Ding da bei Bonn, diesem Regierungsbunker, der hätte passieren können, was wollen. Hagel, Sturm, Hochwasser, selbst ein Atombombenschlag. In dem Bunker war man sicher. Das, was von außen kam, konnte einem da nichts anhaben. Aber man hätte Folgendes machen können. Man hätte einfach aus dem Bunker rausgehen können. Und dann wäre man nicht mehr sicher gewesen. Dann hätte man den Schutz des Bunkers nicht mehr gehabt. Also wenn man drin war, konnte einem nichts passieren. Aber wenn man willentlich rausging, dann war man natürlich gefährdet. Wenn ein Hochwasser wäre, wäre man ertrunken, wenn es einen Atombombenschlag gegeben hätte, dann wäre man umgekommen halt. Und genauso ist es bei Gott. Wenn wir bei ihm bleiben, kann uns nichts passieren. Da kann uns niemand aus der Hand Jesu reißen. Aber wenn wir uns willentlich rausbewegen, dann haben wir verloren. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Und das ist das Kennzeichen von Lieben. Wir haben gehört von Gott, Römer 8. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Aber die Liebe Gottes zwingt ja nicht. Wir sind nicht eingesperrt in den Bunker der Liebe Gottes. Sondern wir haben da unseren Schutzraum für unser Leben und für unser Sterben. Aber Gott zwingt uns nicht, da drin zu bleiben, sondern er lässt uns auch die Freiheit, wenn wir nicht mehr wollten, rauszugehen. Das ist zwar ein Wahnsinn, aber genau davon ist ja hier die Rede in unserem Predigtext. Es gibt Menschen, die sind im Bunker drin und die haben erlebt, wie wunderbar das ist. Die haben Anteil bekommen am Heiligen Geist, die haben geschmeckt das gute Wort und die Kräfte der zukünftigen Welt erfahren in ihrem Leben. Und sagen trotzdem, ich will nicht mehr, ich will raus, da wo es verseucht ist, da wo es schlimm ist in diese Welt hinab und trennen sich von Gott. Nochmal, passiv kann uns nichts passieren, wenn wir bei Jesus bleiben, mit all unserer Schwäche, mit all unserer Sündhaftigkeit, mit all unserer Enttäuschung, die wir dem Herrn lieben, kann uns nichts passieren. Aber wenn wir aktiv beschließen, rauszugehen, dann kann das passieren. Aktiv und passiv, nicht dieser Dieses Genozlami, das macht einen großen Unterschied. Nicht nur im Leben, also ich schlage oder werde geschlagen, sondern gerade auch in der Theologie. Ob ich das aktiv tue oder passiv. Passiv kann mir nichts geschehen. Keine Macht kann mich trennen von Jesus Christus. Aber ich kann mich aktiv von ihm trennen. Und damit kommen wir jetzt zum Zweiten, nachdem ich das aber erst einmal ganz deutlich im Ersten gesagt habe. Das gilt und das steht für dich halt. Wenn du an Jesus glaubst, kann dich nichts trennen und dir kann dir nichts mehr passieren. Aber ich kann mich, und das ist die Antithese, ich kann mich von Jesus abwenden und abfallen. Und zwar so abfallen, davon spricht unser Predigtext hier, dass da nichts mehr zu machen ist. Ich sage das an der Stelle auch nochmal vorwegnehmend hier. Abfallen ist nicht, wenn ich an Jesus und einem Wort mal zweifle. Abfall ist nicht, wenn ich eine Schwächeperiode im Glauben habe. Abfall ist nicht, dass ich gesündigt habe. Abfall ist nicht, wenn ich über die Erbärmlichkeit meiner Nachfolge traurig werde. Abfall ist auch nicht die Verleugnung des Herrn Jesus Christus. Das macht der Petrus, Dankeschön, das macht auch Petrus, dass er Jesus verleugnet hat. Das ist noch nicht Abfall. Das ist noch nicht Abfall, da kommen wir gleich noch zu. Abfall ist die bewusste Trennung von der Wahrheit von Jesus, nachdem ich die Wahrheit durch den Heiligen Geist erkannt habe. Und dann gibt es nichts mehr zu machen. Wie sagen wir dann? Da gibt es nichts mehr zu machen. Dann ist endgültig alles aus. Ja, bei diesem Gott, unserem Herrn Jesus Christus, gibt es auch ein endgültig aus. Der ist nicht der alte, greise Patriarch irgendwo im Himmel mit dem langen Rauschebart, der wie so ein lieber Opa, der sich nicht mal alle oben im Oberstübchen hat, alles verzeiht und immer wieder einen draufsetzt. Nein, bei Gott gibt es ein endgültig aus. Auch davon spricht die Bibel immer und immer wieder. Matthäus 25, das Gleichnis von den törichten Jungfrauen, nicht? Die haben alle die Lampen, also sind getauft, haben alle die Lampen, nicht? Aber als dann der Herr kommt, da haben die einen Öl auf der Lampe, die anderen nicht. Und als die einen checken, was los ist, oh, jetzt ist das ja wirklich Kadettenöl gebraucht, dann laufen sie und suchen Öl und schließlich kriegen sie noch welches und dann wollen sie zurück zur Hochzeit, aber dann sind die Türen zu. Und dann klopfen sie an und sagen, lasst uns rein. Er sagt, ich kenne euch nicht. Amos 8 heißt es einmal, sagt Gott, ich will einen Hunger und einen Durst in das Land geben. Kein Hunger nach Brot, kein Durst nach Wasser, sondern ein Hunger und Durst nach dem lebendigen Wort von mir. Aber dann werden sie gehen von Norden nach Süden, von Osten nach Westen und sie werden das Wort nicht mehr finden. So schlimm wird es eines Tages sein werden, dass Menschen, die erkannt haben, wir haben falsch gelebt, wir brauchen das Wort Gottes, wir werden es nicht mehr finden. Es ist noch Gnadenzeit jetzt, liebe Brüder und Schwestern. Jetzt haben wir das Wort noch. Noch ist Gott zu finden. Und ich denke an die Zeit Noahs, als Noah da die Arche gebaut hat, nicht? So kam, das hat ja mehrere Jahre gedauert, nicht? Wenn die Menschen vorbeigegangen sind, dann haben sie das angeguckt. Da steht ja im Neuen Testament nicht, wie die Leute geguckt haben. Die haben es nicht glauben wollen. Die haben es nicht glauben wollen. Aber irgendwann ist Noah in die Arche rein mit seiner Familie, mit den Tieren. Und dann ist das Wasser gestiegen. Zuerst haben die sicherlich so gesprochen, Mensch, das ist aber richtig toller Regen, der jetzt kommt. Da wurde es immer mehr, da wurden die Häuser überflutet, nicht? Und dann werden sie angefangen haben zu schreien. Das machen ja alle Menschen in Not. Falten die Hände und schreien, jetzt gib uns Gnade, Gott, hilf uns. Das Wasser weiter gestiegen. Ich stelle mir vor, wie zur Zeit Noahs die Menschen dann auf die Berge gelaufen sind. Und dann haben sie alle nur noch geschrien. Da haben die nicht, Mensch, ärgerlich nicht gespielt oder so. Wenn die Not am größten ist, dann wird auch wieder gebetet. Aber da hat Gott nicht mehr gehört. Da war die Arche zu, da ist die ganze Welt abgesoffen. Es gibt ein zu spät. Davon lesen wir auch in der Offenbarung, dass es eines Tages eine Zeit gibt, wenn es ein zu spät gibt. Aber es gibt nicht nur am Ende der Zeiten ein zu spät, wenn Gott nicht mehr hört und keine Gnade mehr schenkt und keine Barmherzigkeit, sondern es gibt etwas ganz Furchtbares für diejenigen, die im Glauben stehen und abgefallen sind. Für diejenigen gibt es auch ein endgültiges zu spät. Wenn ich im Glauben stand, den Heiligen Geist hatte, an Jesus geglaubt habe und mich dann wirklich von Gott getrennt, von Jesus getrennt habe. Da ist nichts mehr zu machen. Die Bibel nennt das, wovon hier die Rede ist in unserem Predigtext, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Wenn ich den Heiligen Geist hatte und Anteil hatte an der zukünftigen Welt und wenn ich mich dann getrennt habe, dann tue ich die Sünde gegen den Heiligen Geist und dann ist nichts mehr zu machen. Matthäus 12 sagt Jesus, wer etwas redet gegen den Menschensohn, das ist Jesus, dem wird es vergeben. Wer aber etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben, nicht in dieser und auch nicht in jener Welt. Das ist Sünde, die ist unvergebbar. Damit bin ich verloren für Zeit und Ewigkeit. Es ist unmöglich, dass dann die Buße, so sagt unser Predigtext, noch irgendetwas bringt. Und das ist Abfall. Nochmal, ich sage das nochmal dir zum Trost, dass du jetzt keinen Schritt kriegst und sagst, meine Güte, ich bin so sündig. Meine Nachfolge, die ist so erbärmlich. Ich gehe zwar in den Gottesdienst, aber wenn der Latzel wüsste, wie schlimm meine Nachfolge aussieht, halt meine Güte, dann weiß er genau, das ist bestimmt das. Nein, 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 meine Nachfolge ist auch erbärmlich. Und ich bin auch nur ein Sünder und ich habe auch Schwächeperioden. Und es kommen auch mal die Zweifel in die Streut der Widersacher. Aber wenn du den Herrn Jesus lieb hast, dann ist das alles nicht schlimm. Es werden einige von euch vielleicht sagen, es macht mir Angst mit so einem Wort. Also das drückt mich ja richtig in die Ecke. Da werde ich ja richtig aufgewühlt. Ich will niemandem Angst machen, das nicht. Aber ich will von der Ernsthaftigkeit des Bleibens bei Jesus sprechen. Es gibt nun mal Dinge in dieser Welt, die sind nicht schön. Und indem wir die Ohren zumachen und die Augen zuhalten, dann werden die Dinge nicht besser. Vor 3 Wochen bin ich bei mir oben auf den Boden gegangen, suchte was hier nicht. Also ich habe so ein kleines Häuschen, suchte oben am Boden was und denke auf einmal, was tropft denn da aus dem Kamin raus? Da gehe ich hin, da sehe ich es alles patschnass. Da habe ich geguckt, nicht, da ist alles reingetropft. Gott sei Dank standen da ein paar Kartons, das war also nicht zum Boden in die Dämmung gelaufen. Nicht? Aber da habe ich da Schüsseln drunter gestellt, einen Dachdecker angerufen, ist der gekommen, der hat erstmal so ein paar Sachen abgedichtet, hat aber gesagt, Herr Latzel, ich weiß nicht, was es genau ist, das kann auch nicht das Kondenswasser sein, das müssen wir im Auge behalten, sonst haben sie da ein Riesenproblem. Die Botschaft hat mir auch nicht gefallen, nicht zu sagen, ich habe das Dach ein bisschen undicht, nicht? Aber damit muss ich mich jetzt beschäftigen. Und wenn es jetzt regnet, laufe ich treu und brav nach oben. Momentan ist das Dach dicht halt, vielleicht hat er da die Ursache gefunden. Aber ich gucke weiter, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Das prüfe ich ja. Vor knapp 2 Jahren habe ich einen Termin beim Arzt gehabt. Nette Hausärzte, nicht? Der hat mir einmal durchgecheckt komplett, nicht? Alles so gemacht, nicht? Und Urin untersucht, Blutdruck und all den Krempel. Und dann hat er auch noch so einen Ultraschall bei mir gemacht. Auf einmal sagt die, oh, hier ist was an der Niere, das gefällt mir gar nicht. Die Niere ist doppelt so groß, als sie sein müsste. Und da kriegt man den Schreck. Das kriege ich auch an. Ich will nichts weiter hören. Bitte nicht mehr weitersprechen, halt nicht. Man kann sich ja vorstellen, was das ist, halt nicht. Nein, natürlich hat meine Hausärztin sofort einen Termin gemacht. Hier nicht. Bin ich in die Röhre gekommen, hat man durchgeschoben. Ist das jetzt eine Wucherung, die bösartig ist? Nein, hat man festgestellt. Ich habe einfach eine Niere, die ist doppelt so groß wie normal. Warum auch immer? Anormalität. Aber der Professor hat gesagt, das ist alles in Ordnung. Das habe ich natürlich sofort überprüft. Aber die 1,5 Wochen von der Diagnose der Ärztin bis hin zu dem, wo ich dann in die Röhre kam, da ist man ja auch ein Stück weit aufgewühlt und denkt, wie wird denn alles werden? Und stimmt auch die Versicherung, wenn ich tatsächlich tot sein sollte, da spielen ja so Gedanken eine Rolle. Aber ich habe die nicht verdrängt, ich bin ihm nachgegangen. Und das ist ja bei Dingen, wenn wirklich irgendwie ein ernstes Problem vor uns steht, dann gehen wir dem nach. Wir sind ja keine kleinen Kinder, die sagen, ich will das Böse nicht sehen und mach die Augen zu. Und so ist es auch mit der allerschlimmsten Katastrophe, die es geben kann im Leben, nämlich die Sünde gegen den Heiligen Geist. Da ist ein kaputtes Dach, nichts dagegen, da ist auch nicht irgendwie ein Nierentumor was gegen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und die Diagnose, ob wir das haben könnten oder nicht, das ist das Gute, die können wir selbst stellen. Bei meinem Dach habe ich keine Ahnung, wer das kommen kann, da rufe ich den Dachdecker an. Bei dem, was in meinem Körper passiert, muss ich mit dem Arzt sprechen. Aber bei meinem geistlichen Zustand, da kann ich mich selber befragen. Das kannst du heute Morgen hier und jetzt machen. Du kannst dich heute Morgen hier und jetzt anhand einer einzigen Frage prüfen, ob bei dir alles in Ordnung ist oder ob dir irgendwie die Schwierigkeit bestände, dass dieses furchtbare Szenario für dein Leben in Frage käme. Die Frage, mit der du dich zu prüfen hast, mit der du die geistliche Diagnose an dich anstellen musst, lautet wie folgt. Ist Jesus der Herr deines Lebens und hast du den Herrn Jesus lieb? Ist Jesus der Herr deines Lebens und hast du den Herrn Jesus lieb? Ja oder nein? Ja oder nein? Und wenn du die Antwort mit Ja gibst, ist alles in Ordnung. Halleluja, darfst dich freuen. Aber wenn die Antwort ist vielleicht, dann sage ich dir, dann hast du ein Problem. Dann kann ich dir nur eins raten. Sofort Kontakt mit dem Seelsorger aufnehmen. Sofort. Dass du sofort hingehst und dass du dich darum kümmerst. Ist Jesus der Herr deines Lebens und hast du Herrn Jesus lieb? Wenn ja, alles in Ordnung. Weil vielleicht sofort Kontakt aufnehmen mit einem Seelsorger. Muss nicht zu mir kommen, darfst zu mir kommen, kannst auch zu anderen. Da sage ich, geh zu einem Pastor, zu einem guten, gläubigen Pastor. Da kannst du gehen zu Pache in der Paulusgemeinde, du kannst gehen zu Andreas Schröder, geh zu Yves Töllner, geh zu Bernd Bierbaum. Wir haben gute Leute, aber geh zu einem gläubigen Mann. Geh nicht zu irgendeinem, der so einen schwarzen Kittel trägt, das sagt gar nicht. Zu einem gläubigen, wiedergeborenen Pastor und spreche mit ihm darüber. Wenn deine Antwort Nein sein sollte, dann hast du nicht nur ein Problem, dann hast du ein Riesenproblem. Wenn du sagst, nein, Jesus ist nicht der Herr meines Lebens und ich habe ihn nicht lieb, dann hast du noch viel Größeres. Dann ist es umso dringlicher, dass du zu einem Pastor gehst, dass du sagst, ich muss mit einem Experten darüber sprechen, was jetzt passiert. Aber wenn deine Antwort Nein ist, schon mal an Jesus Christus geglaubt, dann hast du nicht nur ein Riesenproblem, denn dann steht über deinem Leben die totale Katastrophe. Ich sage das so deutlich, wenn das so sein sollte, ich kann das nicht diagnostizieren, das musst du selber wissen. Dann brauchst du auch zu keinem Pastor mehr zu gehen, denn dann kann dir niemand mehr helfen. Das ist genauso, wenn so ein Haus vollgesorgt ist mit Wasser und da ist der Schwamm drin, da kann der Nachbar nur sagen, müssen alles abreißen lassen. Oder wenn ich voller Krebs bin, dann sagt mir der Arzt auch, können wir nichts mehr machen. Und sowas gibt es auch im Geistlichen. Wenn ich Jesus Christus gekannt habe, wenn ich den Heiligen Geist von Gott geschenkt bekommen habe, hatte Anteil an all den Wohltaten, die der Herr mir gegeben hat, habe geschmeckt das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt erfahren habe und dann abgefallen bin, dann ist nichts mehr zu machen. Da macht kein Pastor mehr was, nicht aus der Landeskirche, nicht aus einer freien Gemeinde, da macht niemand mehr was. Niemand macht mehr was. Dann bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Ich hoffe und wünsche, dass niemand unter uns heute Morgen hier ist, der davon betroffen ist. Aber ich weiß, dass viele Menschen hier sind, die klar mit Jesus gehen. Das ist wunderbar. Und denen Menschen, denen habe ich noch was zu sagen. Den anderen kann ich nichts mehr sagen. Da kann ich eh nichts machen. Aber euch, die ihr im Glauben steht, euch kann ich etwas sagen. Seht nur zu, dass ihr niemals von Jesus abfallt. Weil das Schlimmste ist, was passieren kann. Das darf niemals passieren. Nochmal zurück zu dem Dachdecker, der mein Dach da repariert hatte. Der hat mir so eindringlich gesagt, hat er gesagt, Herr Latzel, das ist jetzt kein Problem. Aber wir müssen das im Auge behalten. Wenn wir das nicht im Auge behalten und wir hier nichts machen, dann kann es die ganz große Katastrophe geben. Hat er mir erklärt, weil er sofort gemerkt hat, ich habe handwerklich nichts drauf. Ich kann das als Pastor nur genauso sagen. Da müssen wir immer wieder sorgsam sein, das immer wieder sorgsam prüfen, dass wir bei Jesus bleiben, dass wir von dem nicht abfallen. Weil wenn wir bei Jesus sind und abfallen, dann ist die ganz große Katastrophe und dann können wir nichts mehr machen. Deshalb muss vorher gewarnt werden. Und damit komme ich zur Synthese. Ich will mit stetem Blick auf Jesus leben, damit diese große Katastrophe niemals passiert. Muss ich bei Jesus bleiben? Jetzt werden Sie auch nicht fragen, ja, wie mache ich das denn? Wie geschieht das denn? Jetzt komme ich nochmal zu dem ersten, zum Anfang der Predigt zurück. Da habe ich gesagt, niemand kann mich aus der Hand Jesu reißen. Das habe ich nicht gesagt, das hat Jesus gesagt. Jesus sagt nochmal, Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben, sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand kann mich aus der Hand Gottes reißen, wenn ich ein Schaf der Herde Jesu bin. Und die Schafe der Herde Jesus, das heißt ja ganz deutlich, die tun zwei Dinge. Die hören die Stimme des Heilandes und folgen der Stimme nach. So, und das ist das, was ich dir als Empfehlung geben kann, damit dieses furchtbare Szenario, Sünde gegen des Heiligen Geistes, wirklich niemals ein Problem für dich wird, musst du nur eins tun oder zwei Dinge tun. Hör die Stimme Jesu, hör das Wort Gottes und befolg das. Hören. Das Wort Gottes hören. Es wird einige sagen, jetzt kommt der Latzel schon wieder mit derselben Leier. Hat er nicht mal ein neues Programm, das er im Ausgang so prophetische verteilen könnte, so nach dem Motto, also wenn du dir das Kreuz ins Auto hängst, nicht, dass es dann mit irgendwelchem Weihwasser gesprengt, dann hast du da keine Problematik. Nee, das kann ich nicht bieten. Ich kann leider, was heißt leider, ich kann Gott sei Dank immer nur mit einem und selben kommen. Hört das Wort Gottes, lest in der Bibel. Ich kann euch nur inständig bitten, bitte, 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 bleibt am Wort Jesus. Lest möglichst jeden Tag in der Bibel und tut das auch, was der Herr euch dann auch sagt. Da kann überhaupt gar nichts passieren. Null. Bitte tut das. Ich habe als Pastor eine Verantwortung für euch. Das ist eine Verantwortung gegeben. Ihr könnt sagen, Mensch, der Latzel ist mal zu hart, zu brutal, das ist alles egal. Aber die Verantwortung, die ich vor Gott habe, die ist mir nicht egal. Und die lautet, dass ich dafür Sorge tragen muss, dass die mir anbefohlenen Menschen, auch wenn ihr nur für einen Sonntag hier seid, dass die den Weg zum Heil finden, dass die möglichst nicht abfallen, dass sie beieinander bleiben. Und da gibt es nur einen Weg, Wort Gottes hören. Das heißt, lesen in der Bibel. Vor einigen Wochen kommt eine Frau zu mir und sagt zu mir genau das. Sagt, Herr Latzel, ich bin jetzt so lange bei Ihnen im Gottesdienst, also ich werde demnächst nicht mehr kommen, weil bei Ihnen ist zu wenig Kultur und zu viel immer diese Aufforderung in der Bibel zu lesen. Das ist ja immer wieder in der Bibel lesen, sich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Da habe ich die Frau gefragt, und wie sieht es aus? Lesen Sie in der Bibel? Nö, hat sie gesagt. Dann sage ich, dann überlegen Sie mal, was Gott tut. Sie hören es immer wieder von Gott, das ist zwar mein Mund, aber Sie tun es nicht mal. Das ist permanente Befehlsverweigerung. Das tue ich ja nicht, weil ich damit Geld verdiene, sondern zu Ihrem Heil. Und deshalb sage ich das heute Morgen nochmal, bitte, lest in der Bibel, meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir nach. Und deshalb wird niemand sie mehr aus meiner Hand reißen. Das ist überlebensnotwendig, dass ihr in der Bibel lest. Ob ihr euch die Zähne zweimal am Tag putzt, das ist auch wichtig, aber es ist nicht so wichtig, wie in der Bibel zu lesen. Und ob ihr regelmäßig genug trinkt, das ist auch wichtig für die Gesundheit, aber es ist nicht so wichtig, wie in der Bibel zu lesen. Dass ihr aufs Wort Gottes hört, sondern dass das tut ihr, das habt ihr dokumentiert, tut das weiter, bleibt dabei, bleibt bei und an Jesus. Und wenn ich euch immer auch wieder dasselbe sage, bitte, dann nicht, weil mir nichts anderes einfällt, aber weil das das Wichtigste ist. Wenn das stimmt, ist alles in Ordnung. Wenn du zum Arzt kommst als Frau, bist du 1,60 Meter groß und wiegst 180 Kilo. Ja, da wird der Arzt dir jedes Mal, wenn du kommst, egal was Sache ist, sagen, wissen Sie was, gute Frau, Sie müssen abnehmen. Und wenn es ein guter Arzt ist, wird er nicht irgendwann aufhören, damit zu sagen, sondern wird er es immer wieder sagen. Und auch wenn die Frau dann sagt, wissen Sie was, sagen Sie noch mal zu meinen schönen lackierten Fußnägeln oder zu meinem lockigen Haar, würde er sagen, ist ja schön und gut, aber Sie müssen abnehmen halt nicht, sonst haben wir ganz viele Probleme. Und so ist es auch für mich. Bitte, bitte lest in der Bibel. Hört auf die Stimme Jesu Christi. Das heißt es mit stetem Blick auf Jesus bleiben. Und dann ist alles in Ordnung und ihr werdet gesegnet werden. Und ich weiß, dass viele von euch, die das wirklich auch regelmäßig tun, die wissen, wovon ich spreche, sagen, er hat ja recht, ich will es auch noch weiter tun. Aber das sage ich vor allen Dingen für die, die so ein Stück weit ja lasch da geworden sind und lau geworden sind und nicht regelmäßig lesen. Lest in der Bibel. Lest in der Bibel, damit bleibt der Blick auf Jesus und da kann euch nichts mehr passieren. Und dann werdet ihr immer wieder neu Anteil kriegen an dieser zukünftigen Welt. Ihr werdet das gute Wort schmecken. Das ist so wunderbar, das zu schmecken, das zu merken, was alles im heiligen und lebendigen Wort unseres Gottes drinsteckt. Ich habe die Predigt begonnen mit dem Hinweis auf Hegel, auf diesen berühmten Philosophen. Ich habe so ein bisschen erklärt, was es heißt, dialektische Methode, These, Antithese, Synthese. Und dann ist es so, wenn man eine These formuliert, eine Antithese und dann zu der Synthese kommt, dann ist es so, dass jede Synthese, so sagt Hegel, gleichzeitig auch wieder eine These ist. Man könnte eine Antithese formulieren und so geht, wie gesagt, der Erkenntnisprozess immer weiter. Das, was ich heute als These formuliert, Synthese formuliert habe, das bedarf keiner Antithese mehr. Das steht. Das ist mehr als eine Synthese meines Nachdenkens über die Bibel. Das ist das Credo, das Glaubensbekenntnis meines Lebens. Für mein eigenes Leben. Das habe ich erkannt als Theologe und als Christ. Für mich ist es ganz wichtig, dass ich im steten Glauben bei Jesus bleibe. Dass ich auf ihn immer wieder gucke. Und das möchte ich euch als Schluss dieser Predigt nochmal zurufen. Nicht als Synthese, sondern als das, was ihr als Credo, als Fundament eures Lebens haben sollt. Blickt stets auf Jesus, bleibt der Herr Jesus Christus, dann kann euch nichts passieren. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn.